Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Stadt der Engel, La La Land, City of Flowers and Sunshine. Los Angeles trägt viele Spitznamen und viele könnten noch erfunden werden. Kapitale der Überspanntheit, Downtown Queen. Und der hier, unterschätzter Schatz. Eine Liebeserklärung an die Metropole, die alles hat. L.A., mehr geht nicht. Ein Text von Christine Krutschnitt, es liest Hanne Tügel.
Eigentlich ist es ein Wunder, dass das Silicon Valley nicht zu Los Angeles gehört. In seiner ganzen Exaltiertheit, mit den superreichen Tesla-fahrenden Teenager-Unternehmern, dem enormen Ausstoß an Google-Brillen, Apps und Fitbits, sowie seiner irgendwie abenteuerlichen, halbstarken Attitüde, passt Amerikas Hightech-Industrie so viel besser als zum lieblichen San Francisco in diese südkalifornische Metropole, die doch sonst zuverlässig für jede Überspanntheit der Nation verantwortlich ist. Hier in Los Angeles gelten Stretch-Limousinen als normale Pkw, roher Grünkohl als Gourmetgericht und Vagina-Verjüngungs-OPs als die wahren Start-ups. Jede extreme Mode, von Psychotherapiestunden für Haustiere bis zu Mani-Pediküren für Fünfjährige, floriert in dieser Stadt, in der over the top ausschließlich als Kompliment zu nehmen ist. Und so war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis in Santa Monica und Venice, den Surf-Vorlegern von L.A., sowie in der neuerdings als cool geltenden Downtown unser eigenes Silicon Valley entstand. Jawohl, die Gründerszene von Los Angeles hat den Innovatoren in Nordkalifornien schwuppdiwupp die Führung in Sachen Virtual Reality aus der Hand genommen und tüftelt am Silicon Beach nun an 3D-Kameras für Computerspiele und an futuristischen Konsolen, die EEG-Signale in Video-Action transformieren. Immersiv ist das Zauberwort dieser Technologie, mit deren Hilfe man direkt in eine virtuelle Umgebung eintauchen kann. Und wenn Los Angeles etwas kann, dann ja wohl Millionen Menschen in perfekte Illusionen versinken lassen. Fake! Ist doch sowieso alles unecht hier, nörgeln deutsche Besucher, die sich offenkundig lieber mit aufrichtig schlecht gelaunten Menschen umgeben, als mit Kaliforniern, die unabhängig von Lebenslage, Familien und Kontostand bei jedwedem Blickkontakt ihr Lächeln anknipsen. Dann blitzen in diesem als künstlich gegeißelten Lächeln auch noch die Zähne in unnatürlichem Weiß, die Lippen sind womöglich aufgepumpt mit Plastikfüllung, in den Haaren kleben Products und Extensions und wer weiß, aus welcher Tube die Brüste stammen. Ja, es stimmt schon. Wir Deutschen mögen einfach San Francisco, dieses entzückende Café Europa am Pazifik, mit seinen blassen, bodenständigen Bewohnern. Aber Los Angeles? Wie Nebel auf die milde Schwester im Norden Kaliforniens senken sich hartnäckig Schwaden von Vorurteilen auf Los Angeles, die nach New York zweitgrößte Stadt der USA. Dass sie voller krakelender Möchtegerns und Selbstdarsteller ist zum Beispiel, denen die ewige Sonne großräumig Hirnzellen weggeschmolzen hat, so dass sie Surfen für das Äquivalent von Meeresbiologie halten und die Kardashians, jene neureiche Reality-TV-Sippe mit den voluminösen Hinterteilen, für die Kennedys der Westküste. So wie früher der Smog Touristen dauerhaft auf Distanz hielt, so ist es heute, in deutlich besserer Luft, die Schreckensvision vom grauenhaften Verkehr, der die Stadt mit seinen Freeways und Highways und Interstates zerschlitzt wie Serienkiller ihre Opfer im Abendfernsehen. Die echten, wie die, die wenigstens bei CSI Vegas geschnappt werden. Und getoppt wird das Unbehagen deutscher Besucher am chronisch verstopften Moloch noch vom Gequengel, dass L.A. überhaupt kein richtiges Zentrum habe und auch keine Kultur, außer Mickey Mouse. Ein Defizit, das durch die Existenz einer Walt Disney Concert Hall eher unterstrichen als widerlegt würde. Kein Zentrum? Die Downtown von Los Angeles wird in den amerikanischen Medien als die aufregendste Stadtmitte der Nation gefeiert. Die New York Times empfiehlt sie ihren Lesern als Reiseziel weit vor herkömmlichen Beauties wie Wien oder den Seychellen. Seit Jahrzehnten galt DTLA, wie man diese Achselhöhle, eingekreist von vier Highways, neuerdings nennt, als schnöde Ansammlung von Büroklötzen. Banker fand man dort und Obdachlose. und dann plötzlich Künstler, die das Industrieareal am Los Angeles River spannend fanden. Und Galeristen zogen nach, wegen der tollen Ausstellungsmöglichkeiten in den Lagerhallen unter dem Freeway-Gekröse. Es folgten Restaurant- und Barbetreiber, Kaffeeröstereien haben aufgemacht, eine Schnapsbrennerei, und auf einmal wachsen aus riesigen Baustellenlöchern in den zu DTLA zählenden Vierteln Bunker Hill, South Park und dem Arts District Nobel Apartmenthäuser, Einkaufszentren, ein neues Gericht und auch ein Hotel, das bei seiner Eröffnung im Jahr 2017 das höchste Gebäude westlich des Mississippi sein wird. Den Titel hält vorübergehend der Salesforce Tower in San Francisco, Hauptzentrale eines Silicon Valley-Giganten. Aber L.A., so viel ist jetzt schon klar, lässt sich von diesem possierlichen Städtchen im Norden nicht auf der Nase herumtanzen. Und was heißt hier keine Kunst? Im Herbst 2015 eröffnet der Milliardär und Sammler Ellie Broad ein fantastisches neues Museum an Downtowns Grand Avenue, von der er glaubt, sie werde ohnehin demnächst zu so etwas wie den Champs-Élysées von Los Angeles mutieren. The Broad ist selbst ein Kunstobjekt. Die Halle sieht aus wie ein riesiger weißer Eiswürfel, der zwischen die Skyscraper gerollt ist und wird den Touristenboom in der City nur verstärken. Genau wie die Walt Disney Concert Hall, das grandiose von Frank Gehry erbaute Konzertgebäude direkt nebenan. Also, DTLA hat Ambitionen. So hat ein Think Tank für grüne Energie im Künstlerviertel aufgemacht, das im Übrigen mehr Cleantech-Startups angezogen hat als, na, lassen wir die ewigen Vergleiche, bei denen eine gewisse Region in Nordkalifornien den Kürzeren zieht. Nur dies noch. Nach einer Idee von Elon Musk, einem der größten Heroen aus dem Silicon Valley, entwickelt eine Firma hier, neben einem Fischgroßhändler, einer Damenbekleidungsschneiderei und deren Gegenteil, einem Striptease-Laden, den spektakulären Hyperloop. Jenes Transportmittel, das, bislang rein theoretisch, Fahrgäste in Unterdruckröhren mit mehr als 1200 Stundenkilometern von Los Angeles nach San Francisco schießt. Und auch wieder zurück. Was soll man schließlich in San Francisco? In dieser Gegend sind Straßenschilder auf Koreanisch, Spanisch und Japanisch. Läden heißen nicht Bakery, sondern Panaderia. Und McDonald's wirbt großflächig mit Me Encanta. Unweit vom Hyperloop-Entwicklungsgelände befindet sich eine unscheinbare Imbissbude, vor der sich regelmäßig Schlangen um den halben Block formieren. Hippes Jungvolk, schwarzgewandete Angestellte aus den umliegenden Büros und US-Touristen aus dem Mittleren Westen in Shorts und Bequemschuhen, für die Los Angeles so exotisch ist wie Abu Dhabi. Sie alle stehen an für German Brats. Thüringer, aber auch Kaninchen und Alligator im zarten Darm. Was für ein schmackhaftes Symbol für den Völkermischmasch in L.A. Ein bisschen schwärmen meine einheimischen Freunde, sei Downtown jetzt wie Manhattan in den 1970er Jahren. Überall Aufbruch und kreative Reibung. Mit Letzterem umschreiben sie höflich die ziemlich harsche Gentrifizierung, die tausenden Obdachlosen in der Innenstadt den Alltag noch ein bisschen schwerer macht. Wahr ist, dass Los Angeles vieles unter seinem dunstig blauen Firmament vereint. Ein Mini-New York und ein sonniges San Francisco, Chinatown und Little Tokyo, die Traumfabrik sowieso. Los Angeles hat Platz für jede Kultur, jede Küche, jede Musik, jede Glaubensrichtung. Nirgendwo sonst hat man vermutlich die Chance, an einem Abend die leckersten Pupusas außerhalb von El Salvador zu genießen, und am nächsten Tag typisch persische Küche in Terangeles kennenzulernen. Und darauf folgt im feinen Beverly Hills das knusprig-saftigste aller Brathähnchen bei Thomas Keller, dem angeblich besten Koch des Landes. Überhaupt diese Heldenverehrung am Herd. Von niemandem sonst lassen sich die Angelenos, die sich mit Hierarchien und Obrigkeitsdenken sonst so schwer tun, so eifrig demütigen wie von Starköchen. Sie warten stundenlang auf ihre reservierten Tische und halten den Lärm, der sie umtost, für ein Zeichen guter Gastlichkeit. Stimmt schon, keiner hat sich je spontan verknallt in diese Stadt. Aber wer in ihr lebt, lernt sie lieben. Die Vorstellung also vom endlosen Häusermeer, von wuchernder, stinkender, grauer Urbanität? Alles Quatsch. In Wahrheit sind es die Schluchten, die der Stadt ihr Profil geben. Die Canyons und Hills mit ihren von Erdbeben zernarbten Bergsträßchen, an deren zerfledderten Säumen Villen und Hütten stehen, manchmal einig nebeneinander, meistens durch Fikushecken und Fiskusklassen voneinander getrennt. Bei Sirenengeheul stimmen zuverlässig Kojoten ein, Eulen rufen in der Nacht, und wenn die vermaledeiten Heuschrecken nicht alle Gärten leer fressen, könnte man ihr Gezirpe sogar romantisch finden. So sieht es nämlich aus, liebe Los Angeles-Skeptiker. Hier gibt's Natur. Auch diese Wüste. Sie lebt. Als der Filmemacher Michael Mann vor einigen Jahren in seinem Gangsterdrama Collateral einen Kojoten einen Boulevard im Downtown überqueren ließ, glaubten die meisten Zuschauer, das sei ein Symbol für irgendwas, das sie nicht kapierten. Die Apokalypse vielleicht? Aber nein, Kojoten gehören zu L.A. wie Salonlöwen zu Hollywood. Sogar Berglöwen sind wieder heimisch. Im Jahr 2012 tappte ein schöner, blonder Puma-Kater in eine automatische Kamera im Griffith Park. Seitdem ist P22 bekannter als so mancher Hollywood-Star. Und als später in den Santa Monica-Bergen ein Weibchen gesichtet wurde, erträumte sich die ganze Stadt ein Happy End. Los Angeles, auf seine Art, ist eben auch die Stadt der Liebe. Was findest du bloß an L.A., fragen zu Hause in Deutschland Freunde, die Intellektuelleren. Ihnen möchte man Werner Herzog entgegenhalten, der Liebe zu Larifari völlig unverdächtig. Los Angeles hat von allen amerikanischen Städten die meiste Substanz, sagt der deutsche Filmemacher, der seit vielen Jahren hier lebt und arbeitet. Kulturelle Substanz. Es gibt ja diesen Wettbewerb mit New York, aber New York konsumiert Kunst bloß. Aber hier passiert richtig was. Es muss an der Sonne liegen, an den Vibes. Es gibt viele Spinner in der Stadt, die reden von Schwingungen und Spiritualismus und Energie. Aber wo sie recht haben, haben sie recht. L.A. zieht Foodies und Filmfans an, Supermodels und Start-up-Unternehmen. Playa Vista, eine kleine Küstensiedlung in der Nähe des Flughafens, hat sich in einen Google-Campus verwandelt. Internetfirmen wie YouTube und Yahoo sind in neue Büros dort eingezogen, wo früher der exzentrische Millionär Howard Hughes sein Flugzeug geparkt hatte. Junge Software-Designer fluten jetzt Strandvororte, in Venice Beach zum Beispiel hat man das Gefühl, jede Woche entstehen an Ecken, wo früher Surfbretter vermietet oder Hasch gedealt wurde, neue Restaurants mit erlesener Speisekarte und Chardonnay für $16 das Glas. Immobilienmakler berichten, dass die Hauspreise rasant ansteigen. Silicon Valley-Millionäre ziehen in den Süden, der Sonne und des Lifestyles wegen. Wer mag es ihnen verdenken? An einem einzigen Tag kann man baden in Malibu und Skifahren in den Bergen, kann sich die Lunge aus dem Hals schreien in nahen Vergnügungsparks wie Six Flags, der mit 19 Achterbahnen einen Rollercoaster-Weltrekord hält, oder die Seele ausführen in die Welt der Kunst, der Los Angeles zwei grandiose Häuser gebaut hat, das LACMA und das J. Paul Getty Museum. Leute gucken ist beinahe jedermanns Sport. Hier wird's zur Vollzeitbeschäftigung. Am schönsten lässt man sie in einem Café am rummeligen Abbot Kinney Boulevard in Venice vorüberziehen. Die Angeleno-Version von Personennahverkehr. Das sind Künstlertypen mit Hornbrillen, die Kaffee trinken, der klüger ist als sie selbst. Intelligentsia-Coffee wird serviert von Baristas, die sich benehmen, als hätten sie für den Job 8 Jahre an der Sorbonne studiert. Dazwischen Surfer und alte Hippies, die Ureinwohner dieser Gegend, und Starlets, die an all den schönen Restaurants und Boutiquen vorbeistarksen, die sie sich noch nicht leisten können, und dabei in ihre Mobiltelefone lautstark Berichte vom letzten Casting chirpen. Jeder ist hier so fucking beautiful, murrt ein Freund, ein britischer Filmemacher, erfolglos natürlich, der sich so gern über die Oberflächlichkeit Hollywoods lustig macht und noch viel lieber eines seiner Skripte an Steven Spielberg oder Netflix verkaufen würde. Er ist nicht wählerisch. Wenn wir im Coffeeshop am Sunset Boulevard sitzen, nahe den Büros einiger Hollywood-Gewerkschaften, sind wir natürlich die Einzigen, auf die seine Beschreibung nicht zutrifft. Um uns herum Schönheiten aus allen Teilen des Landes, die zum Film wollen. Dabei ist Los Angeles selbst der beste aller Filme. Wir gleiten nur durch die Kulissen. Der Mulholland Drive ist meine Liebste. Jene Straße, die sich auf der Küstenbergkette an Filmstar-Villen und Stadtparks entlang schlängelt. Kurvig wie Marilyn Monroe räkelt sie sich da. So hat es der Los Angeles-Liebhaber David Thompson einst beschrieben. Viele kennen die kühnen Architekturträume am Straßenrand, wie das Chemisphere House, das aussieht wie ein UFO, und die grandiosen Ausblicke ins Tal oder auf die Betontürme von Century City. Kaum jemand aber fährt dorthin, wo der stolze Boulevard plötzlich zur Dirt Road wird, zum Feldweg mit tiefen Schlaglöchern voller Geröll. Manchmal liegen Klapperschlangen quer in der unerwarteten Natur, selbstbewusst gestreckt zur vollen Länge. Das ist ihr Terrain. Staubiges Gelände voller Stechpalmen und Felsen und übersät mit jenem Gestrüpp, das alljährlich fackelnd im Wüstenwind den Nachthimmel erleuchtet und den Tag mit Rauchschwaden verdunkelt. Dass die Wälder im Umland regelmäßig brennen, gilt nicht als Katastrophe, sondern als Jahreszeit. Auf die Feuer folgt die Schlammlawine, der Frühling. Hier oben, im manchmal gespenstisch stillen Chaparral, haben Gangster früher ihre Opfer aus dem Kofferraum gekippt. Wer weiß, vielleicht tun sie das heute noch. Los Angeles, bei aller Liebe, ist keine Lady.
Geo Audio. Hören und Reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.